Herzlich willkommen zurück
zu Lambert Klammerer Jazz, Folge 44, eine Schnapszahl. Wir begrüßen euch mit einem freudigen kleinen Getränk, einem Kümmerling, einem Doppelkorn. Wir sind nämlich mittlerweile gesponsert nur noch von giftigen Produkten.
Ja.
Lass uns nur von giftigen Produkten sponsern, von ganz schlimmen Tabakprodukten und natürlich Alkohol, jede Menge Alkohol.
Zum Beispiel?
Das repräsentiert, heißt das nicht Kümmerling?
Doch, Helbing? Nee, Quatsch, Kümmerling, das sind diese kleinen Dinger, die es im Supermarkt an der Kasse gibt.
Ja.
Von Aldi das Gegenprodukt der Mümmelmann.
Die haben sich ja wirklich drum gerissen, jetzt Sponsor dieser Folge zu sein, diese ganzen hochprozentigen Produkte, weil sie gesehen haben, Lambert Klammerer Jazz läuft auf die Schnapszahl zu. Das ist halt immer sehr witzig, wenn man auch noch einen Schnaps als Präsentator hat. Das ist immer sehr lustig.
Das stimmt. Ja. In Folge 55 vielleicht Fernet Branca. Man sagt, er habe magische Kräfte.
Sagt man, ne?
Ja.
Wie geht's so?
Ja, es läuft. Busy. Ja. Natürlich busy. Natürlich busy.
Jazzmusiker, ne?
Klar. Jazzmusiker. Genau, ich bin gefangen in dem Strudel der Beschäftigkeit, der Betriebsamkeit.
Mich wird immer gefragt, also frage mich immer mal jetzt gegen Ende hin der Tour, fragen mich die Leute, was ich denn dann so mache, also meine Mitmusiker, nachdem die Tour vorbei ist. So. Und dann fällt mir mal gar nichts ein, was ich da sagen kann, aber bin ich da total busy, ich bin ja Podcaster.
Das stimmt. Jetzt geht's endlich wieder in den Hauptberuf.
Ich muss mich aufs Wesentliche konzentrieren. Aber, liebe Impros da draußen, ich bin euch sehr dankbar. Ihr kommt fleißig zu den Konzerten mittlerweile. Ich finde es super. Es gibt viele Rückmeldungen am Merch-Tisch. Es wird vor allem über den Podcast geredet. Nicht vor allem, aber viel über die Red Hot Chili Peppers, über Fazioli. Ich habe einen Fake-Fazioli gespielt in Erfurt.
Hast du mir ein Foto geschickt. Ja, das sah gut aus.
Ja, genau. Tatsächlich, also das scheint wirklich aufzugehen, dieses Marketing-Konzept. Die Leute kommen also teilweise gar nicht mehr wegen der Musik natürlich, sondern die wollen danach eigentlich über den Fazioli und die Red Hot Chili Peppers sprechen.
Ja.
Da gibt es ja auch wirklich viel zu berichten, muss man sagen. Was gibt's Neues von Flea?
Flea übt immer noch Teen Town, das wurde mir jetzt auch schon angezeigt. Ich finde es wirklich erstaunlich, was für einen gewaltsamen Anschlag er den Bass da malträtiert.
Wahnsinn,
ja, das ist der Sound, aber da habe ich gedacht, das ist toll, das ist nämlich der Sound der Red Hot Chili Peppers.
Ja.
Wie Flea da seinen Bass zusammenprügelt.
Ich habe auch irgendwas gesehen, wie er Chet Baker mitspielt. Also er scheint sich für viele Dinge zu interessieren, auch für den Jazz. Er ist absoluter Jazz-Liebhaber. In Erfurt kam auch ein Herr, der unseren Podcast in meinem Klassenzimmer vorspielt.
Oh.
Ich glaube, er hatte dir mal schon mal geschrieben.
Ja, es wurde mir weitererzählt.
Ja, genau. Ich soll dich lieb grüßen, sehr nett.
Danke.
Er ist
Grüße zurück.
Musiklehrer und er spielt unseren Podcast, also Auszüge davon immer in seinem Klassenzimmer vor, so um auf die Lebensrealitäten von Musikern hinzuweisen.
Ja.
Finde ich super. Da wollen wir hin, in die Klassenzimmer, in die Universitäten, die Ehrenprofessur, die wollen wir eigentlich.
Ja.
Ja. Darauf zielen wir ab. Aber das muss natürlich erstmal über die Oberstufenklassenräume gehen.
Ja.
Da kommt man nicht so einfach hin, ist ja klar.
Erstmal so, aber genau, die Professur, das wäre interessant. Und wir lassen uns nicht mit so einer Honorarkraftstelle abspeisen, wir wollen schon eine richtige Professur.
Ja, aber so eine Ehrenprofessur, oder wo man eigentlich...
Verdient man da kein Geld als Ehrenprofessor?
Doch, ich habe gehört, also man kann da auch sowas wie der Precht jetzt zum Beispiel, der muss ja nur einmal im halben Jahr, jetzt wurde er geschasst, aber er musste, glaube ich, nur einmal im halben Jahr so eine komische... einen Vortrag halten oder so. Es war nicht viel, was er da, ich weiß nicht, wo war er da bei dir, in Lübeck oder so oder in Lüneburg, ich habe keine Ahnung. Und wenn man sowas hat, muss man gar nicht so viel machen. Dann kommt man da mal vorbei und ich weiß natürlich nicht, was das Honorar ist, aber ich stelle mir das natürlich saftig vor.
Ja, ich hoffe.
Ja, da wollen wir ran, ist ja klar. In Stuttgart habe ich gespielt und da hatte der Veranstalter eine japanische Toilette.
Oh, das ist toll.
Hast du es mal gemacht?
Also ich war ja mal in Japan, das ist allerdings schon... 2005 oder so war das, da war ich noch echt klein.
Ja.
Da spielten wir damals mit dem Hamburger Jugendorchester. Die haben so eine Orchesterreise gemacht. Und da, zumindest, also ich weiß nicht, wie es heute ist, wahrscheinlich sind wir heute da schon weit in der Zukunft, aber ich hatte damals den Eindruck, Japan ist ja technisch uns weit voraus.
Ja.
Und die Toiletten, die konnten, wie sagt man, also die Spülung ging nicht nur nach unten, sondern man konnte sich auch ohne rum spülen lassen von der Toilette.
Ja, genau.
Man konnte den Deckel beheizen lassen.
Ja, genau.
Es hat und man beheiztes konnte so
Klo. Beheiztes Klo. Und dann wird der Popo dir von automatisch sauber gemacht.
Ja.
Ohne menschliches Zutun.
Und man konnte, glaube ich, auch noch so Sound anmachen, so Geräusche.
Das hat er, glaube ich, nicht. Oder ich habe den Knopf nicht dafür gefunden.
Ja.
Aber das war ja wirklich absoluter Wahnsinn. Denn du sitzt einfach nur da und es läuft das Wasser hinten rein. Schönes Gefühl. Und dann wird auch noch geföhnt. Der Puppe wird geföhnt.
Wo war das? In Stuttgart? In
Stuttgart. Der Veranstalter hatte so einen Hang zur japanischen Kultur, auch zur japanischen Toilettenkultur.
Toll.
Ja, das war super. Fand ich sehr gut. Hat mir gut gefallen. Weil ich meine, wir müssen auch mal über die ernsten Themen reden. Also auch unter Jazzmusikern ist Hämorrhoiden ein weit verbreitetes Thema.
Wirklich?
Na klar. Also vor allem unter den Sitzenden. Ist ja klar. Viele Schlagzeuger und Pianisten teilen dieses Schicksal.
Ach so, also das hat was mit Sitzen zu tun.
Ja klar, was dachtest du denn, wo die herkommen? Das ist eine Volkskrankheit, ne? Also Hämorrhoiden ist eine Volkskrankheit.
Ich weiß so gar viele, nicht genau, was das ist. Das ist so eine Art Blumenkohl am Arschloch, oder?
Ja, sozusagen, ja. Also
okay.
Auswüchse, man sagt manchmal Pickel, also innen drin oder so, Auswüchse.
Ach, und okay.
Man muss sich ein bisschen bewegen dagegen.
Ach so, okay, dann geht's weg.
Ja, ja, aber es ist natürlich, ich habe mal gehört, so 50%, 60% der Deutschen leiden darunter. Ja, ja.
Okay.
Und wir reden die ganze Zeit über Klimakleber und übers Gendern. Dabei ist das wirklich Thema, was uns alle interessiert.
Volkskrankheit Nummer eins. Ja. Okay. Ja, ich kenne mich da wirklich nicht so richtig aus. Scheint aber auch ein Tabuthema zu sein. Also das ist nicht, wird nicht viel drüber gesprochen.
Wird nicht viel drüber gesprochen und deswegen plädiere ich jetzt dafür, für alle Tourinnen und Musiker da so eine japanische Toilette hinzubringen, weil das ist ja tödlich, ne? Immer dieses Abwischen mit Papier.
Ach, wirklich?
Das darf man überhaupt nicht machen. Weil
okay, ich bin da nicht so drin. Also uns hören ja auch mittlerweile viele Leute aus dem medizinischen Bereich. Ich werde mich da nochmal erkundigen. Aber interessant. Ich hatte doch mal einen Schlagzeugkollegen auch, der klagte auch darüber. Der war aber auch damals weit über 40, glaube ich.
Ja.
Ich sag mal nicht, welche Kapelle das war, aber das war so eine Band mit mehreren so älteren Leuten. Und da hatte ich auch das Gefühl, es wird extrem viel über Krankheit gesprochen und körperliche Gebrechlichkeiten.
Ja, das ist ja Tabuthema eigentlich bei mir. Ich bin ja gegen Gefühle generell. Ja. Hast du mir ja auch attestiert. Ich meine, bei mir muss absolute Härte verlangt auf Tour. Deswegen keine Jammereien.
Richtig.
Wenn müssen da mit der Hausapotheke gegengearbeitet werden, Aspirinkomplex und so, das ist alles okay. Mhm. Aber natürlich darf niemand wirklich groß krank sein, ist ja klar. Und
was ist denn aus der Mugatni-Hydratide geworden eigentlich?
Nie wieder aufgetaucht.
Aufgetaucht.
Aber ich habe zwischenzeitlich Nabil getroffen, der meinte, ich hätte Glück gehabt. Das kann auch mal zur Operation führen.
Okay. Ja. Interessant, okay, aber das vielleicht können wir auch so nochmal so ein Gesundheitssegment einführen.
Für die älteren Jatzer.
Ja, für die älteren Jatzer.
Naja. Sie also sehen ja im Brust.
Ich dachte eigentlich, die Hauptalterskrankheit bei Jatzern sei Alkoholismus.
Aber da können wir natürlich nicht viel drüber reden, weil wir haben ja den Kümmerling als Sponsor.
Ja, das stimmt.
Deswegen, das Thema wird ausgespart. Auf jeden Fall in Folge 44.
Also was ich mal gehört habe, also wenn wir da schon im rektalen Raum unterwegs sind, dass ja Trompeter speziell aufgrund des großen Drucks, der da auf das Trompetenmundstück ausgeübt wird, man gerade bei den hohen Tönen durchaus Gefahr läuft, dass dann da hintenrum was entweicht.
Echt, ist das so?
Ja, so was ich hörte, dass Liedtrompeter teilweise mit Winde ja, ich glaube, noch schlimmer ist der Druck bei den sogenannten Doppelrohrblattinstrumenten, also Oboe, Fagott.
Ja, ja, die kriegen aber auch Glatzen, der sogenannte Oboenkranz.
Ja.
Ne, der kommt ja dadurch zustande, dass auf den Kopf so ein hoher Druck ausgeübt wird, dass hinten diese Platte entsteht. Das muss man mal beobachten. Also die Leute, die viel Oboe spielen, haben immer hinten so eine Platte hinten.
Sollen wir da mal aus dem Nähkästchen plaudern, weil wir haben ja wirklich eine quasi empirische Studie dazu bei dir in der Familie.
Ja.
Dein Vater, der nicht Oboe spielt, hat wirklich volles Haupthaar.
Richtig.
Und sein Bruder, der professioneller Oboist ist, hat einen Oboenkranz.
Genau, also damit wäre alles bewiesen.
Ja, genau. Und sie teilen sich ja nun wirklich das Erbgut zu 100%, die beiden.
Ja, aber so ist es auch bei Daniels Verwandten, ist es genauso.
Auch also, Oboenspieler?
Ja, auch Oboenspieler, auch als einziger Platte.
Ja. Genau.
Ja,
es ist so, wir können natürlich da durch diese Verwandtschaftsstudie bei dir in der Familie können wir quasi genetische Faktoren ausschließen. Es ist komplett Umwelteinflüsse.
Ja.
Die Oboe. Ich habe auch gehört, dass man, wenn man Oboe spielt, auch so leicht doof wird. Hast du das Gefühl, dass dein Onkel sehr viel blöder ist als dein Vater?
Da will ich mich jetzt ungern zu äußern. Ich weiß nicht, ihr habt mittlerweile vielleicht diesen Podcast entdeckt.
Okay.
Hey, schöne Grüße. Liebe Grüße. Weiß ich nicht. Also so helle sind wir halt alle nicht, ne? Das weißt du ja.
Aber lieb.
Ja, ja.
Okay. Ich gucke gerade mal, ob es überhaupt Google-Treffer zum Thema Oboenkranz gibt. Nee.
Ja, das sind noch private Studien.
Ja.
Mir fiel zum letzten Mal hatten wir das mit dem Thema You Wanna Whistle or You Wanna Play von David Murray.
Ja.
Da hatte ich nämlich kurz danach Fleisch ist mein Gemüse nochmal im Flugzeug gehört. Und da kam der Satz vor, Jens hatte sich pfeifmäßig freigeschwommen und fühlte sich längst nicht mehr dem starren Korsett von Takt und Tonart unterworfen. So muss David Murray damals meinen Pfeifen auch wahrgenommen haben. So im starren Korsett von Takt und Tonart. Sehr lustig. Ja, in Manchester viele Sekten, muss man sagen. Sieht man überall. Scientology und so war ja auch Thema.
Ja.
Sie verfolgten mich. Auch viele Leute auf der Straße, die den Wachturm verkaufen wollen und so. Also das scheint so ein Ding zu sein da. Die Bekehrung.
Der wird verschenkt, glaube ich sogar.
Also ja, die dürfen ja einen nicht ansprechen, ne, von Zeugen Jehovas. Die müssen immer nur rumstehen und warten, bis sie angesprochen werden. Die dürfen ja nie aktiv werden. Habe ich mal gehört.
Ja, habe ich auch mal gehört.
Ja, ist eigentlich blöd. Fürs Marketing ist man eigentlich so ein aktives Marketing wird auch nicht besser. Das macht Scientology schon besser, wenn man davor steht. War auch so. Ich stand davor, kam sofort jemand raus, meint, kommen Sie rein. So,
es ist einfach die beste Sekte. Da sind wir uns ja einig.
Die Action-Sekte.
Hörst du das im Hintergrund?
Was ist das?
Ah, nee, meine Boxen. Also ich habe natürlich auch gefunden bei YouTube ein Video, wie jemand Donna Lee pfeift.
Ah ja, da hat sich auch jemand pfeifmäßig freigeschwommen.
Toll. Ja. So, wie war es denn sonst noch auf Tournee? Was habe ich verpasst?
Einiges. Ach, es war herrlich. Es war jeden Abend voll und so. Es war einfach geil. Ich wäre einfach gern weitergefahren. Es war einfach
super. Ah. Das Cross-Marketing hat sich gelohnt.
Das hat sich wirklich gelohnt. Also, und genau, jetzt kommen noch die Podcast-Fans dazu. Ne? Das ist natürlich toll.
Ja.
Und komisch, in London und Paris waren sie gar nicht da. Aber sonst so eigentlich alles geil, muss man wirklich sagen. Also nur in Kassel war so ein bisschen mau, aber dafür gute Laune. Die Leute haben wie blöd natürlich Merch gekauft und wir sollten gleich nächstes Jahr wieder spielen. Er meinte, wir sollten sofort in den Vorverkauf gehen. So arbeitet er.
Ah, okay. Ja. Sehr gut. Und aber sag mal, was machst du dann auf Tour die ganze Zeit? Du hast ja auch viel Freizeit zwischendurch.
Überhaupt nicht. Ich muss die ganze Zeit durch die Gegend eiern. Meistens Reise. Wir haben ja keinen Nightliner. Ich weiß gar nicht, ob ich so gerne einen Nightliner hätte. Ich mag eigentlich gerne reisen. Ich bin ein Reisender. Du bist ja eher so ein Typ, der gerne irgendwo hingurkt, so nach Lübeck oder so. Aber ich trete öfter eine Reise an. Und das mag ich eigentlich ganz gerne. Ich musste auch viel wechseln. Also von Auto, in Bahn, in Flugzeug, alles mitgenommen. So, ich habe ja ein paar Shows dann alleine gespielt. In Manchester, Paris und Stuttgart habe ich alleine gespielt, aus logistischen Gründen. Und ich wollte in Paris, in Frankreich natürlich keinen Zug nehmen. Also auf jeden Fall keinen lokalen, weil die sind ja voller Bettwanzen. Hast du es gehört?
Die Züge?
Ja, um Paris herum, alles voller Bettwanzen in den Zügen. Deswegen habe ich mir ein ICE gebucht. Ich dachte, im ICE ist man safe.
Ja, sicher.
Guter deutscher Zug.
Du sagst aus logistischen Gründen. Ich kenne das immer, wenn auf Tourneen dann vorverkaufsmäßig abgesagt wird, kurzfristig. Das ist ja auch die
organisatorische Gründe dann.
Ne? Ich lese immer produktionstechnische Gründe.
Ah, produktionstechnische Gründe. Ja. Nee, aber über zu wenig Publikum konnte ich mich wirklich nicht beklagen. Das war wirklich großartig. Also ich bin auch überhaupt nicht krank geworden. Keiner von uns ist krank geworden. Es gab noch nicht mal einen Schnupfen oder so. Das ist ja auch der Wahnsinn. Dabei, man schläft ja auch fast nie. Dann muss man doch mal früh raus oder will das Frühstück mitnehmen oder was weiß ich. Also wirklich alle gut durchgehalten, obwohl dieser unterschiedlichen Wetterverhältnisse. Du warst ja mit in Athen, es ging da ja quasi los, noch am Strand und so. Wir hingen da am Strand nach diesem wirklich wunderbaren Konzert. Dann noch im Jacuzzi nachts nochmal rein und so. Und dann wurde es halt immer kälter natürlich.
Ja genau, ihr wart im Jacuzzi, ich hatte mich schon schlafen gelegt, weil ich ja vor euch abreiste und dann direkt weiter nach Lübeck. Ich habe mir da irgendwas eingefangen. Ich habe dann erstmal schön, habe mich dann, wie man das natürlich macht als professioneller Musiker, mich mit Fieber und aus allen Löchern tropfend zur Probe geschleppt. Ist ja klar.
Echt,
weil
ja?
Krank gemeldet wird sich nicht.
Was, nee, machst du nicht, ne? Also da verlangen noch andere Leute Härte von dir, nicht?
Natürlich.
Ich, ja. Hast du Aspirin-Komplex?
Ja, natürlich.
Die sollten eigentlich mal unser Sponsor sein.
Ja. Die Firma Bayer.
Die Firma Bayer. Ja, ja, auch die Werkself mit. Ja. Ist ja auch so ein Ding.
Ja, man kann sich auch mal so ein Aspirin-Komplex in den Kümmerling kippen und sich dann so einen kleinen Shot machen.
Ja. Ich hab wirklich jede Menge Aspirin-Komplex mitgehabt, musste keinmal benutzt werden. Ich war ein bisschen enttäuscht. Ich hatte mal überlegt, einfach das so als kleinen Aufputschmittel zu benutzen, habe ich aber dann doch nicht gewagt.
Ich kann mich an den geschockten Blick eines Kollegen erinnern, als ich irgendwann mal auf Tumir dann so ein Tütchen Aspirin-Komplex in mein Stützbier mischte.
Ach so, das hast du gemacht?
Ja, das habe ich gemacht.
Also so als Fun? Oder?
Nee, ja, das, ich hatte sicherlich irgendwie Symptome von irgendwas.
Du brauchst ein Mittelchen.
Ja. Genau. So einen kleinen Energy Drink.
Ja.
Ja.
Also, wir beide haben uns mit Schüler- und Studentenbands befasst die letzten Tage, ist das richtig?
Absolut richtig.
Und sind versetzt worden in die 90er Jahre. Unsere Anfänge im Schülerband spielen und so, das ist ja auch die 90er Jahre. Deswegen konnten wir uns da gut reinfühlen über mehrere Dokumentationen, die jetzt in sämtlichen Mediatheken öffentlich zugänglich sind. Wer schreit denn da? Der ist ja furchtbar. Hast du jemanden eingesperrt?
Da wird gerade auf der Straße vor mir ein Kind geschlachtet, wie es klingt. Lass dich davon nicht ablenken.
Das ist ein hartes Pflaster. Hamburg City, hartes Pflaster. Baby reicht das Kapodaster. Ich habe, glaube ich, zuerst diese Tokotronic-Doku gehört. Band ist Tokotronic, glaube ich, gibt es überall, ne? Kann man überall hören. Kommt jede Woche eine neue Folge?
Ist das auch in einem normalen Podcatcher? Weil ich dachte immer, man muss das hören in der ARD-Audiothek.
Ja, ich habe es gehört, auch über den
normalen. Ach nee, doch, ist auch normal. Wir sagen jetzt nicht, bei welchem Anbieter wir sind.
Aber genau, ist vom RBB, glaube ich, produziert oder von Radio 1 oder so.
Mhm. SWR.
Wir sind natürlich Tokotronic-Fans, deswegen etwas befangen. Ja. Aber deswegen müssen wir auch ein bisschen kritisch mit der Doku umgehen.
Denn genau, das ist so eine Audio-Doku, gibt es das überhaupt? Also so eine Art Feature, ein mehrteiliges Feature über die Gruppe Tokotronic, wo so ein bisschen die Bandgeschichte nachgezeichnet wird. Und das ist natürlich was in erster Linie für Fans, aber anscheinend auch von Fans, oder? Hat man den Eindruck?
Ja, also man hat so ein bisschen das Gefühl, dass diese Band ja wirklich über jegliche journalistische Distanz erhaben ist. Also es wird ja auch von vornherein klar gemacht, hier, ich bin mega Fan, ich leite durch diesen Podcast von der
Die Autorin und Journalistin, genau. Die ist so ein bisschen, wie nennt sich das denn so? Personality-Journalismus, die bringt sich da immer so ein bisschen ein. Und genau, führt erstmal den Podcast ein mit dem, nach der Prämisse, sie ist ein Ultra-Fan und porträtiert jetzt diese Band.
Können wir uns von öffentlich-rechtlichen Medienanstalten nicht erwarten, dass dort mehr Perspektiven geboten werden, als nur die eines totalen Mega-Fans? Also, weil ich finde es halt auffällig, in der Dokumentation wird jede Folge wieder gesagt, wie viel großes journalistisches Know-how dahinter steckt und wie viele Leute da in der Redaktion mitarbeiten. Das ist ja auch cool, dadurch wird es sehr liebevoll. Also dann, ne, das ist ein aufwendiger, toller Podcast, man bekommt viel Hintergrund. Wie gesagt, als Fan ist das super. Ich frage mich nur, ist es nicht irgendwie schon auch okay, dass man Tokotronic auch irgendwie aus so einer journalistischen Distanz auch beurteilen kann? Ich weiß nicht, wie stehst du dazu? Ich finde das irgendwie ja cool, aber also ich stelle mir vor, das wäre bei jeder anderen Band nicht gegangen. Also selbst bei den Ärzten oder so wäre es selbstverständlich gewesen, dass man da auch noch mal kritisch irgendwie drauf blickt. Und ich habe das Gefühl, das passiert da so gar nicht.
Ja, es ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen die Frage, welchen Namen man draufschreibt, ne? Also jetzt erstmal, das ist ein wirklich schöner, interessanter Podcast, da ist auch gerade in den ersten Folgen so ein bisschen Zeitgeist drin, wie so ein Biopic, also halt kein Picture, sondern was zum Hören. Aber die gewählte Form, und da beschweren wir uns jetzt auch, glaube ich, nur drüber, weil wir einfach zwei süße, kleine, freche Lästerbacken sind. Ja. Weil können sie ja machen, wie sie wollen, aber es ist so ein bisschen bizarr, dass man das Gefühl hat, es ist doch eigentlich eine einzige Lobhudelei. Es ist irgendwie auch liebevoll gemacht, aber hast du in die letzte Folge gehört, wo dann die Journalistin sich selber noch reingeschnitten hat, wie sie dann zu Dirk von Lozo sagt, nachdem er irgendwas über Liebe sagt, oh, jetzt bin ich ganz gerührt.
Ja, ja. Da muss sie quasi weinen, da wird sie so eine Protagonistin dieser Emotionen, die dort dokumentiert werden, werden sozusagen selber abgerufen.
Ist das,
weil halt so viel Wert gelegt wird auf diese redaktionelle Arbeit dahinter. Wenn man das einfach weglassen würde und sagt, hier macht ein Fan einen Toko-Podcast mit den Tokos zusammen, dann fände ich das irgendwie ehrlicher, glaube ich, so.
Das wäre ehrlicher und das, genau. Ich habe mir aber auch Gedanken gemacht, was ist denn eigentlich Musikjournalismus? Musikjournalismus ist ja, neben dem, was wir machen, hier wirklich knallhart, sezierend, theoretisch, mit Background-Infos, feinster Musikjournalismus, den wir ja machen, wenn man das so, wenn man guckt, was machen andere Leute, dann ist ja entweder Musikjournalismus, haben wir auch schon oft drüber geredet, so in den Nullern zum Beispiel eher so eine Schreibübung für Leute, Plattenkritiken sind ja oft so Schreibübung, wo man versucht irgendwie sich so einen kritischen Hot-Take oder eine Prämisse auszudenken, an der entlang man dann eine Band verreißen kann.
Ja.
Oder Musikjournalismus ist ja aber auch oft, gerade Popmusikjournalismus ist oft Fantum.
Ja.
Ich weiß nicht, ob man das Journalismus nennt, aber so das, was auch so jahrelang so als Pop-Studies gehalten wurde. Da gibt es ja zum Beispiel stehen hier auch ein paar Ausgaben vom Ventilverlag, die Testcard, das ist immer so eine Sammelbände zu Themen. Oder der mittlerweile verstorbene Martin Büsser, zum Beispiel auch ein Musikjournalist, der so wirklich tolle Bücher geschrieben hat. Gibt es ein Buch über Emo, über Hardcore, über so nationalistische Tendenzen in deutscher Popmusik. Da habe ich das Gefühl, da wird wirklich scharf journalistisch gearbeitet. Auch Jens Balser, der hier, der ist ja auch ein Name, der manchmal bei uns fällt, ne? Mhm. Wo man das Gefühl hat, da ist so ein bisschen mehr hinter, also auch so ein bisschen mehr Kontext und Einordnung als jetzt nur so ein Fanporträt. Genau, Musikjournalismus ist einfach oft auch so Fantum, ne?
Schon. Ich finde nur jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal dieses Beispiel, was ja immer wieder genannt wird, auch in diesem Podcast, wie sie diesen Preis verwehren und nicht annehmen wollen, weil sie den falschen Namen, Titel, Jung, Deutsch, irgendwas, keine Ahnung.
Und auf dem Weg nach oben.
Und auf dem Weg nach oben und dann sagen sie auch die richtigen Sachen dazu und stellen sich öffentlich dahin und sagen, warum sie ihn nicht annehmen.
Ja.
Also es wird so getan, als wäre sowas noch nie passiert.
Ja.
Das ist natürlich Quatsch. Ähnliches haben die Toten Hosen Jahre vorher auch schon mal beim Echo gemacht, glaube ich.
Ja.
Und die wurden mit Kritik überhäuft, was das anging. Weil es wurde dann immer gesagt, ja, ihr müsst, also die haben dann irgendwie einen Müllsack mit auf die Bühne genommen und dann den Preis da reingetan und so, haben trotzdem halt sich inszeniert in irgendeiner Form. Was Tokotronic dabei ja auch macht, wenn sie da hingehen überhaupt. Wenn sie sagen, wir haben keinen Respekt für den Titel und diese Art von Lobpreisungen und so, dann ist natürlich das Konsequenteste einfach zu sagen, da gehen wir überhaupt nicht erst hin. Keine Ahnung. Nee, ich finde auch, man kann es auch so machen, wie Tokotronic das gemacht haben. Ich finde es aber irgendwie ungerecht, dass den Toten Hosen, wenn sie sowas machen, halt Kritik entgegenkommt, aber Tokotronic überhaupt nicht. Und das ist das, was ich meine, dass es da halt überhaupt gar keine andere Perspektive auf solche Ereignisse gibt. So.
Tokotronic ist irgendwie auch als Überbleibsel dieser ganzen Hamburger Schule-Bands oder so deutschen Indie-Bands, so der Post-NDW-Ära, da sind Tokotronic irgendwie so ein bisschen die sakrosankten Lieblinge. Ne?
Ja.
Jede andere Band hatte irgendwie ihre Knicke oder so, man findet das Werk jetzt nicht uneingeschränkt gut oder die Bands lösen sich auf oder und Tokotronic sind irgendwie so die einzigen Protagonisten, bei denen man das so ein Gefühl hat, die haben wahnsinnig viel richtig gemacht. Also die haben irgendwie auch die richtige Größe an Fame, die haben eine konstante Qualität in ihren Veröffentlichung, die schaffen es auch eine Balance live zwischen neuen Sachen und Fanservice. Die haben eine musikalische Entwicklung, die ist aber auch nicht so groß, als dass man die Band verloren hätte unterwegs. Ist ja auch immer so ein Faktor. Also Tokotronic hat ja dann auch die, weiß ich nicht, woran es genau liegt, vielleicht auch an den eigenen Limitierungen, aber hat sich ja auch nie komplett neu erfunden. Es gibt ja andere Bands, die machen dann plötzlich eine kommt vom Indie-Rock, machen dann eine Pop-Platte oder ein Disco-Album.
Naja, Tokotronic hat die richtigen Entscheidungen getroffen mit den Produzenten, die Platten wurden eigentlich immer besser, finde ich. Es gibt Leute, die sagen, nein, die ersten drei sind die geilsten.
Aber ja, in der Fraktion bin ja ich eher, weil jetzt für mich persönlich Tokotronic so in meiner Adoleszenz tatsächlich so eine total wichtige Band war.
Auf jeden Fall klingen sie immer besser. So.
Ja, genau.
Die Songs werden eigentlich auch besser. So, natürlich ist irgendwie so dieser jugendliche Charme geht natürlich irgendwann verloren, weil sie auch nicht mehr jugendlich sind. Aber ich finde, sie altern sehr, sehr, sehr gut.
Sie altern, finde ich, auch sehr, sehr gut. Ja, das stimmt. Und auch sehr, doofes Wort, würdevoll.
Ja.
Für mich persönlich ist natürlich trotzdem so ein bisschen dieses Studentische und so diese komische Mischung aus krudem Humor und dann doch so Weltschmerz. Das ist was, wo ich mich so als 14-Jähriger schon sehr drin gefunden habe. Ich kenne auch so in unserer Generation Leute, denen es genau andersrum geht. Tokotronic ist ja auch eine Band, die ganz viele Leute wahnsinnig abgelehnt haben früher.
Genau.
Das ist so eine Scheißband und das ist ja total blöde Musik. Und dann hat man sich als Tokotronic-Fan noch bestärkter gefühlt.
So ist es.
Ne?
Ja. Das auch gar nicht auf, also diese Polarisierung, die diese Band ja auch verbreitet, das ist ja wirklich gar nicht aufgenommen in diesem, es wird ja so getan, als wäre das halt die geilste Band, auf die sich alle irgendwie einigen können. Und gerade weil sie ja so nicht so klar zu fassen sind, gerade deswegen finden wir alle das irgendwie gut in den Kulturredaktionen dieses Landes, kann man ja sagen.
Ja.
Das ist ja der Wahnsinn, auch wie viele von den Slogans, also den Texten, immer wieder verwendet werden in irgendwelchen Headlines von Kulturredaktionen.
Absolut.
Also digital ist besser, wie oft man das liest als Überschrift, so, ne?
Absolut.
Also, das ist ja der Wahnsinn, aber hier leben, nein, danke und so. Also,
total, im Zweifel für den Zweifel. Genau, aber das ist jetzt auch zum Beispiel so eine Stärke dieser Band, dass sie das schaffen, auch so eine Balance zu haben aus einer Musikalität, aus einem Inhalt, der irgendwie gehaltvoll rüberkommt, ohne zu diskursiv zu sein. Und auch die Band sonst so in ihren thematischen Schwerpunkten und auch Entscheidungen und Cover und das Ganze drumherum schafft es ja auch wirklich so eine Balance zu wahren, zeitgeistig zu sein oder sagen wir, das, die Welt zu kommentieren, ohne aber auch so aufgesetzt politisch zu sein. Weißt du, weil es gibt, das ist ja auch irgendwie toll an Tokotronic, das ist ja auch keine Band, die irgendwie unkritisch 10 Instagram-Stories zum aktuellen Current Thing teilt, sondern auch so sehr ausgewählt ihren Aktionismus dann irgendwie ausführen und ja auch als politische Band gelten, ohne dass das so ausgestellt ist. Also das ja. finde ich, also wir haben wirklich wahnsinnig viel richtig gemacht oder machen immer noch wahnsinnig viel richtig.
Genau. Es gab nichtsdestotrotz auch mal so eine mediale aufgeheizte Fake-Feindschaft zwischen der Band Teichkind und Tokotronic und auch wenn die Band sich in Wirklichkeit sicherlich näher sind als damals von ihnen zum Spaß behauptet, wies eigentlich dieser Disput darauf hin, dass Tokotronic gerade wegen ihrer vermeintlichen Unangepasstheit, auf die sich viele einigen können, auch kritisch betrachtet werden darf. Also ich habe damals gelesen, dass Deichkind sich ärgerte, dass ihnen nachgesagt wurde, deren Fans wären alle Asi-Party-Volk, wenn Tokotronic schlaue Zeitleser sind, die im Bioladen zelten. Womöglich arbeiten beide Bands auf textlicher Ebene, ne? Wir arbeiten ja mit ähnlichen, mit Slogans zum Zeitgeschehen. Und ich würde tippen, dass die Ansprechpartner oft auch dieselben sind. So. Und da finde ich, also an solchen Linien hätte man auch mal so einen kritischen Blick auf Tokotronic werfen können. Ne? Wer sind eigentlich diese Hörer? Da ist so ein bisschen was dran. Dieser wohlfühllinke Bio-Einkäufer, so der, der sich da irgendwie also abgeholt fühlt. Man hat immer das Gefühl, sie sind aktivistisch so und sagen immer die richtigen Dinge. Wahnsinnig schlaue Leute, alle drei sagen immer die richtigen Dinge. Wir lieben auch den Podcast von Jan Müller.
Ja.
Nur natürlich ist so, was Aktivismus angeht, gibt es ja auch andere Bands, die halt dahin gehen, wo es wehtut. Also sehen wir Feine Sahne oder Antilopengang, die halt dann irgendwo da spielen, wo auch wirklich Nazis sind, so in irgendwelchen kleinen Jutz und so und wo halt wirklich da, wo es wirklich wehtut, das sind wirklich Bands, die auch wirklich Aktivismus betreiben. Während bei Tokotronic hat man immer das Gefühl, ja, das ist eine Popband, die natürlich die richtigen Dinge sagt. So.
Ja.
Das ist alles richtig. Ich will das gar nicht so kritisch beleuchten, aber ich finde, da kann man auch drüber reden. So. Also das wird alles ein bisschen ausgelassen, weil Tokotronic ja durchaus mit dieser Subversivität spielt.
Richtig, aber da würde ich als glühender Fan oder zumindest in Phasen meines Lebens glühender Fan, würde ich die ja tatsächlich mal in Schutz nehmen, weil das Interessante an Tokotronic ist ja eben nicht der Aktionismus, sondern eher also das Politische im Ästhetischen, sage ich mal. Also ich finde auch so gerade im Frühwerk oder jetzt wenn wir, also bis Platte 5, bis Platte 7 eigentlich, also bis zu dieser Platte, wo aber hier Leben, Nein, Danke drauf ist, gibt es eigentlich kaum Texte, die wirklich explizit politisch sind. Also ich kann mich erinnern, weil ich habe auch Tokotronic gehört in der Zeit, wo ich auch viel so Deutschpunk gehört habe, Slime und so. Also Musik, die so explizit linksradikal politisch war. Und das waren Sachen, die habe ich in den Texten von Tokotronic gar nicht gefunden. Da gibt es sowas wie so subtile Sachen wie Michael Ende, du hast mein Leben zerstört, so einen Kommentar auf Reformpädagogik, Freiburg, eine sehr frühe Kritik an so Lifestyle-Öko-Linken. Ja. Ich verachte euch wegen eurer Kleinkunst zutiefst. Das sind eher so gesellschaftliche Kommentare. Oder sowas wie, sie wollen uns erzählen, so ein Stück, was so ein bisschen so, wie sagt man so.
Auf die Großkonzerne so, eigentlich.
So erzählen, sie wollen, okay, ich habe das immer so verstanden, dass es da eher so um die Eltern geht.
Ah, nee. Aber
okay, vielleicht ist das auch eine...
Ja, genau, es geht eher so um Verkaufsstrategien.
Sehr, es ist sehr, sehr, sehr offen formulierte Texte, die echt eine hohe poetische Qualität haben. Und dann dieses politische Album... Sag mal, also so ein Text wie Aber ihr Leben, Nein, Danke ist wahrscheinlich der expliziteste. Und dann geht es ja schon weiter auf diesem Kapitulation-Album. Da wird es ja schon wieder, mach es nicht selbst, Kapitulation. Da wird es dann schon wieder ein bisschen verklausulierter. Und dann finde ich auch zum Beispiel, auch rechne ich der Band auch irgendwie an. Das letzte Album heißt ja Nie wieder Krieg, hat natürlich irgendwie auch so eine politische Dimension, hat es auch irgendwie merkwürdig getimed erschienen. Zum Ukraine-Krieg, das war sicherlich nicht absehbar. Aber davor haben sie ja also auch so ein autobiografisches Album gemacht, Die Unendlichkeit, heißt das so?
Ja, Die Unendlichkeit.
Oder das rote Album, wo auch so, da geht es ja dann im Podcast in der letzten Folge, die ich gehört habe, auch um, ist ja auch so ganz geschickt. So am 1. Mai erschienen, die rote Farbe mit diesem Liebesthema und so. Es gelingt dieser Band ganz gut, halt irgendwie diskursiv zu sein, aber eher, finde ich, in der Kunst politisch zu sein und halt nicht eine Agit-Prop-Band zu sein, wie Feine Sahne oder sowas.
Ja,
das also stimmt. Und das ist so ein bisschen so ein Unterschied. Klar, Tokotronik sind sakrosankt, so eine Beleuchtung rundrum wäre mal interessant. Dafür sind wir dann vielleicht jetzt, das übernehmen wir jetzt mal so in Auszügen. Ich merke auch, wenn ich diesen Podcast höre, so das, was man so Oral History nennt, also so O-Töne und Leute erzählen aus einer Zeit, da ist der Podcast total stark. Ja. Der klingt auch gut und im Mix. Und er ist aber natürlich in der größeren journalistischen Einordnung ist er ein bisschen schlapp.
Ja.
Trotzdem hörenswert.
Hörenswert in jedem Fall. Ich fand sehr interessant der Produzentenwechsel zu Moses Schneider nach Berlin. Und das schlug ja voll eigentlich in meine Kerbe. Ich weiß nicht, ob du das so ein bisschen teilst, weil der ist ja einfach darauf aus, den Moment auszureizen. Hier alles live einspielen. Ihr seid eine geile Band. Wir müssen gucken, dass wir das möglichst, den Moment bei euch möglichst gut einfangen. Und die scheinen ja damit auch viel, viel glücklicher dann gewesen zu sein.
Ja,
und
das
könnten
ist
viel schneller
was.
Diese Platten produzieren, die dann ja auch wirklich erst wirklich immer besser werden, ne?
Ja, weil sie, glaube ich, auch dann dadurch als Band die Möglichkeit hatten, anders zu arbeiten und auch so eine Blaupause zu haben, wie man arbeiten kann. Und da ist auch Moses irgendwie ganz gut gezeigt in diesem Podcast. Das ist ein toller Produzent, weil der hat sehr viel Ahnung von Musik und ist aber trotzdem, wie sagt man, sehr intuitiv da in allem. Und hat da wirklich einen sehr guten Ansatz gefunden, wie man Musik gut auf Band bekommt. Ja. Finde ich. Also Moses hat ja auch unsere letzte Eisenbahnplatte produziert. Aber das ist auch eine Live-Platte. Da muss ich auch sagen, keine Ahnung, das eine Platte zu machen, die so ein bisschen liveiger ist, ist eine Entscheidung. Ich glaube, man kann verschiedene Qualitäten aus Musik rauskitzeln, je nachdem, wie viel man produziert. Ich kann nur sagen, es war auch wirklich eine ganz tolle Erfahrung, das mit Moses aufzunehmen. Weil ja, der hat es tatsächlich drauf, so eine Band so durchzuscheuchen durch so einen Aufnahmeprozess. Und ich habe das sehr genossen, die Zeit. Und er hat so ein paar Tricks drauf, die dafür sorgen, dass das irgendwie gut funktioniert. Auch so, was so Takes auswählen angeht und so.
Und er hat ja auch dann die große Qualität erkannt an Tokotronik, den Toko-Swing.
Ja, das erklärt er auch super.
Das erklärt er auch super, dass da halt wirklich, dass da magische Dinge passieren in den sogenannten, wir würden sagen, Subdivisions, also das, was zwischen den Schlägen passiert, wenn man so will. Der sogenannte Toko-Swing, den er live beobachtet hatte, also eine Spielweise, die sich ergibt im Zusammenspiel zwischen denen, die wohl sehr besonders ist, gerade in der Art und Weise, wie sie miteinander spielen, was das Rhythmische angeht.
Ja.
Und das ist nicht zu reproduzieren gewesen, wenn man die Band hintereinander aufgenommen hat.
Ja.
Und genau. Das war ihm wohl sehr wichtig, genau das auch auf den Aufnahmen einzufangen. Ich würde auch sagen, es ist ihm gelungen.
Ja.
Und das sind ja natürlich auch Sachen, die man als Produzent natürlich dann sehr gut, wo man sich natürlich sehr gut positionieren kann, wo man halt einfach die Stärke der Band erkennt und dann auch weiß, wie man genau die einfangen kann und so. Deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, warum sie auch immer wieder mit dem arbeiten.
Ja, es ist ja auch wirklich toll bei Moses. Das ist ja auch was zum Beispiel, wenn wir mal über so Produktionsprozesse reden, man nimmt ja manchmal irgendwie auch live auf oder man nimmt Teile live auf. Das ist ja so der Klassiker, so Basic Tracks zusammen einspielen oder alles einspielen, den Gesang nochmal neu oder nur die Rhythmusgruppe oder sowas, ne? Und was Moses macht, ist ja alles live aufnehmen, auch den Gesang, selbst wenn der dann vielleicht ersetzt wird oder sowas. Das heißt, du stehst da im Studio und machst eine richtige Performance. Und was auch oft nicht passiert im Studio, Moses macht halt schon einen richtig super Sound oder hat Leute, die, wir haben aufgenommen bei Ingo im Candy Bomber Studio und Ingo hat da einen wahnsinnig guten Monitor, also so einen Kopfhörersound gemacht. Und das ist zum Beispiel auch was total wichtig ist, wenn man es dann mal hat, um super zusammen aufzunehmen. Es klingt halt schon beim Aufnehmen total gut.
Ja.
Und außerdem ist Moses auch, also jetzt hier mein kurzes Moses-Abfeier-Segment, wenn er dann über diesen Tokotronik-Swing spricht, Moses ist halt auch ein richtiger Musiker. Das ist nämlich auch so, wenn du mit dem arbeitest, der weiß auch, was eine None ist und der kennt auch den Unterschied zwischen einer punktierten Achtel und einer Vierteltriole. Das sind so Qualitäten, die dann doch manchmal von Vorteil sind, wenn man Bands aufnimmt.
Mhm, sprichst du dich für die Akademisierung von Musik aus. Das ist ja etwas, was Tokotronik sich lange gegen gewehrt haben und so, aber in der Produktion macht es offensichtlich doch Sinn.
Ja.
Ich finde auch, dass man die neueren Alben, die sind auch eindeutig da zu verordnen, dass man sich dem gegenüber deutlich geöffnet hat.
Andere Produzenten können das natürlich auch, nur die Produktion mit Moses, die ist einfach noch nicht so lange zurück, deswegen ist mir die noch sehr präsent. Und ich hoffe also, dass jetzt petze ich natürlich in die ganze Welt raus über Moses Qualitäten. Das ist ja auch interessant, dass ein Produzent, der betont als Indie-Produzent mit dem roughen Sound gilt, Ja. Dass ausgerechnet der ganz schön viel Plan hat von Musik.
Ja, ja.
Und auch von Theorie und Harmonie und Rhythmuslehre.
So ist es.
Da sind wir nämlich wieder bei der Bauch- und der Kopfmusik.
Ja. Hm? Antonio Cotroni finde ich auch gut, dass es ja ähnlich wie so einer Boyband so ein, also sowohl einen Bandcharakter Kult gibt, so einen Bandkult, ja, aber auch Einzelcharaktere irgendwie kultig sind. Jeder Einzelne hat so seine eigene Rolle. Das ist auch etwas, was, das hat ja nicht jede Band so, ne, dass man halt sich so auch mit so einzelnen Charakteren aus der Band identifiziert, man ungefähr weiß, was die sonst so machen, die ihr eigenes Profil haben. Ich finde, das hat, genau, das erinnert mich immer so ein bisschen an so diese 90er-Jahren-Boybands und auch eine andere Band, der wir uns in dieser Woche nähern durften, aufgrund einer Dokumentation, nämlich der Gruppe Echt.
Ja, lass erst mal sagen, worum es geht, was das für eine Doku ist. Wir müssen nach journalistischen Standards arbeiten. Also das ist eine dreiteilige Doku, ein Dokumentarfilm. Also kein journalistisches Werk, was, glaube ich, auch in der ARD-Mediathek gerade ist. Und das hat gemacht Kim Frank, der Sänger der, ja, was ist denn das, Teenie-Band Echt, die so in den Jahren 98 bis 2000 so aktiv waren in den Charts.
Ja.
Genau, und da kann man aus sehr viel altem Footage, was die Band selber gefilmt hat auf Tour, ist jetzt so eine Doku entstanden. So, sorry.
250 Stunden. Die hatten immer die sogenannte Echtcam mit dabei, womit sie sich selber gefilmt haben. Wahrscheinlich auch aufgrund von Kim Frank, der sich damals schon für filmische Ideen so interessiert hat und hat ja auch viele der Videos von Echt auch, hat er damals schon Regie geführt und so. Also hatte da wohl so einen Hang zu. Im Hinterkopf wahrscheinlich auch immer die Idee, irgendwann mache ich mal diese Doku. Aber es ist wirklich ganz groß zu beobachten, wie diese Band quasi erwachsen wird. So, ne? Und ich finde erstmal gut, dass es hier keine journalistische Behauptung gibt, sondern es ist von vornherein klar, nee, das ist die Geschichte, wie Kim Frank sie erzählt, so wie er sie wahrnimmt. Ne? Das ist irgendwie, durch die Machart bin ich da schon mal ein bisschen weniger kritisch. So, das ist das, ich weiß, das ist eine subjektive Herangehensweise. So, ich gehe jetzt mit auf die Reise, wie Kim Frank mir diese Geschichte erzählen möchte.
Genau. Das Format ist nämlich, genau, wir sehen eine Doku, die eigentlich nur aus Footage besteht. Also es gibt keine Talking Heads, wie in so anderen Dokus ja oft, dass so die Zeitzeugen dann so ins Gespräch, nochmal 20 Jahre später ins Gespräch kommen, sondern wir sehen eigentlich nur 3 Stunden lang oder so Footage und als Sprecher aus dem Off Kim Frank, der auch wahnsinnig gut, finde ich, changiert zwischen so einem distanzierten Blick von außen und beschreibend und dann wieder wahnsinnig persönlich wird. Also das ist auch irgendwie ganz toll an der Doku, dass es immer so changiert zwischen so ihm und seiner Rolle in der Band und dann so einem distanzierten Blick von außen auf die Zeit.
Ich habe schon das Gefühl, dass diese Doku der Rolle gegenüber, die diese Band ja quasi in der Poplandschaft damals eingenommen hat, sehr viel kritischer ist und selbstkritischer als das, was die Tokotronik-Doku leistet. Natürlich war sie vielleicht auch polarisierender. Ich meine, wir haben auch wahrscheinlich damals nicht die beste Meinung von Echt gehabt. So, also jetzt behaupten ja alle, sie sind Riesenfans. Immer gewesen und so. Das kann ich mir schwer vorstellen, denn diese Band hatte entweder Fans oder Hater. Jedenfalls gibt es da ja auch diesen Einzelcharakterkult zum Teil. Also man kennt die einzelnen Charakter. Wir kennen sie alle auch noch mit Namen. Wahrscheinlich wegen der Bravo oder so. Das ist ja lustig, dass wir alle wissen, wer was gespielt hat und so.
Genau.
Trotzdem ist Kim Frank natürlich gefühlt deutlich über den anderen, deutlicher als jetzt ein Dirk von Lotso bei Tokotronic.
Ja,
ich würde sagen, Kim Frank ist so eine richtige Rampensau.
Genau. Wir haben es auch mit einem anderen Format Band zu tun. Ne? Also Tokotronic gibt es, glaube ich, seit 93, 94, war aber wirklich lange Zeit eine Indie-Band oder wirklich eine Underground-Band und sind dann irgendwie so ein bisschen in Mainstream und Echt war...
Die wollten immer alles mitnehmen.
Ja. Das war eine Viva-Band, das war eine Band, die tauchte plötzlich auf im Musikfernsehen, auch in der Zeit, wo ich noch wahnsinnig viel Musikfernsehen geguckt habe. Und das war dann eine Pop-Band, die waren in der Bravo, die waren auf Viva rauf und runter. Ne? Genau.
Genau. Er redet so ein bisschen auch über die Rolle als Frontmann, also eigentlich geht es da oft darum, ne, wie er quasi gegenüber zu seinen restlichen Bandmitgliedern steht, welche andere Rolle er da einnimmt, wie sehr er aber auch dieses Leben und diese Aufmerksamkeit liebt und darüber auch sein nächstes Umfeld aus dem Blick verliert. So, das ist ein großer Teil dieser Doku und das ist wirklich irgendwie liebevoll. Also auch die Art, wie sie miteinander umgehen und damals schon und die Art und wie sie auch dann später miteinander und übereinander reden, das hat so was wahnsinnig Liebes. Also ich finde das so schön.
Ja, das ist auch wirklich, und das ist da wirklich total gelungen, weil man könnte ja auch, wenn wir es jetzt beschreiben, das Gefühl haben, das ist so eine exhibitionistische Nabelschau oder so eine Selbstzerfleischung, ist es gar nicht. Es ist irgendwie total, es findet ein total gutes Maß.
Ja.
Ne?
Er sagte diesen tollen Satz, dass ihm dann vorgeworfen wird, dass er abgehoben wirkt und so und sich dann denkt, ja natürlich, das ist ja genau das, was sie wollen. Also natürlich muss ich abgehoben sein. So. Das ist ja das, was quasi die Gesellschaft von mir verlangt, wenn ich so auf den Thron gestellt wird. Soll ich jetzt irgendwie der normale Typ sein oder was?
Ja.
Das ist ja, also das, da fühle ich ihn auch. Ich weiß, was er meint.
Mhm.
Was mir so ein bisschen erst bei dieser Doku bewusst geworden ist, beziehungsweise wollte ich es früher vielleicht einfach nicht sehen, dass es wirklich eine tolle Liveband ist. Also die spielen einfach solide und gut.
Ja.
Die haben gute Songs. Er ist ein Mega-Sänger.
Er ist wirklich ein Mega-Sänger und die spielen halt gerade für so junge Buben irgendwie ordentlich da ihren Rock, ein bisschen so im 90er-Idiom. Ne?
Ja, genau.
Aber total okay und vor allen Dingen ja auch eine Band im Nachhinein, die zwar so ein bisschen so ein Boyband-mäßiges Image hatte und durch Bravo und so, aber ja tatsächlich dann selber auch ihre Instrumente spielen und dann live eine ganz normale Rock-Pop-Band sind, ne?
Jo.
Also keine Show, kein Tanz.
Nee,
also es die ist spielen nicht einfach, Take That.
Nee, es ist eben nicht Take That und trotzdem wollte man es ihnen nicht abnehmen, ne? Das ist, man hat ja trotzdem nicht geglaubt, dass das nicht gemacht ist. Es wirkte zu perfekt.
Ja, es ist ja auch die Produktion sind, also da weiß ich nicht, ob das in der Doku thematisiert wird. Da bin ich mir jetzt auch nicht so sicher, ob das wirklich, ob die Band auch wirklich die Studiomusiker sind. Ich glaube eher nicht.
Also das wird da immer wieder gesagt und man sieht sie ja auch in der Doku spielen, auch bei Rock am Ring und so. Und da
ja, live,
ich spreche
von den Alben, also zumindest von den ersten zwei Alben, weiß ich nicht. Will ich auch niemand was unterstellen. Das sind aber natürlich wirklich gerade gebügelte Popproduktionen. Da ist kein Bandsound eingefangen und natürlich, die haben selber auch Songs geschrieben, aber die haben natürlich auch, wie das auch eine Boyband gemacht hat oder ein Pop-Act der Zeit, haben die sich auch Songs von Songwritern geholt.
Genau, haben sie aber auch nie einen Hehl draus gemacht. Was ihnen wichtig war, und das weiß ich auch noch, erinnere ich aus der Zeit bei Viva und sowas, bei jedem Interview, was ihnen wichtig war, sie sind eine Band, sie spielen alles live. Sie wollten auch immer live in den Shows spielen, so was sie nicht durften oft, weil die Produktionsmöglichkeiten dafür nicht gegeben waren. Sollte man immer lieber alles Playback machen. Und die haben, was weiß ich was, für einen Aufriss gemacht und Geld ausgegeben, damit sie da doch live spielen konnten, damit sie irgendwie ihre Stellung behaupten können. Also es war also auch so eine Selbstfindung, ne, die da stattgefunden hat.
Ja.
So, wer sind wir eigentlich? Und so, das ist ja die große Frage, der wir da hinterhergehen, ist ja diese Coming-of-Age-Sache. So, man sieht den Leuten beim Erwachsenwerden zu und man sieht ihnen auch bei dem Struggle zu, rauszufinden, wer sie eigentlich sind und wo sie eigentlich stehen.
Absolut. Wir sprechen da ja auch von einer Zeit, so späten 90er, wo quasi auch die Vertriebskanäle waren, Musikfernsehen, Musikpresse, da gab es keinen eigenen Insta-Account. Und diese Band ist natürlich den Weg gegangen, irgendwie ein Produkt zu sein und findet dann aber erst raus im Laufe der Zeit, dass sie ja ein Produkt sind und sich auch so Marktmechanismen nicht unterwerfen müssen, sondern schon unterworfen haben.
Ja.
Und das ist auch so ein bisschen der Preis des Ruhms. Ne? Also weil die haben deutlich mehr Platten verkauft als Zugotronic. Und das ist jetzt keine gewachsene Band, sondern die waren dann plötzlich da und waren dann in den Strukturen und mussten dann eigentlich erstmal einhalten, was sie sind oder überhaupt erstmal sich beweisen. Ne?
Ja, interessant in der Band ist, dass es ja wirklich einfach eine Schülerband ist.
Ja.
Und das ist, glaube ich, auch das, was viele Leute, mich auch natürlich als Schülerbandmusiker getriggert hat, dass es da auf einmal so eine Band gab, die behauptete, Schülerband zu sein, es womöglich sogar war. Sogar ganz gut gespielt hat, auch wenn wir es nicht wahrhaben wollten. Und genau das hatte, was wir nicht, nämlich Erfolg.
So. Gute Songs.
Gute Songs.
Und einen guten Sänger.
Einen guten Sänger, der super aussah. Und die anderen sahen auch irgendwie ganz knuffig aus und so.
Ja.
Und deswegen gab es unter musikinteressierten Jugendlichen nicht so viel Interesse an dieser Band, so, ne? Sondern es war eher so für Mädels oder Leute, die selber vielleicht nicht Musik machen.
Ja.
Aber so, wenn du selber Musik machtest, hat dich, glaube ich, das ein bisschen provoziert. So.
Also,
könnte ich mir vorstellen. Also
ich war vielleicht auch zu nah dran.
War ein bisschen zu nah dran. Ich habe auch nie zugegeben, ich mochte die Songs eigentlich. Aber man hat ja nie zugegeben, dass man irgendwie bei Weinst du auf Viva oder bei Du trägst keine Liebe in dir, dass man da nicht wegschaltet. So, sondern
also ich weiß nicht genau, wir kommen natürlich auch aus so einem Distinktionsmeier-Umfeld und die sind alle so knapp älter als ich, 2-3 Jahre. Das ist dann vielleicht schon.
Ich glaube, Kim Frank ist sogar mein Jahrgang. Achso, du bist 2 Jahre jünger, genau.
Ja, das ist so interessant an den 90ern. Also, keine Ahnung, als die 16 waren, war ich 13, 14. Und ich habe da dann schon so meinen eigenen Musikgeschmack gehabt. Also, wie vorhin erzählt, ne, meine Tokotronic-CDs und meine Deutschpunk-Sachen gehört. Auf der anderen Seite habe ich aber auch den ganzen Tag Viva und MTV geguckt.
Ja, hat man alles mitbekommen. Ja.
Genau, das heißt, man hat das trotzdem irgendwie mitbekommen und natürlich waren das Ohrwürmer. Ich weiß auch, dass mich das irgendwie auch beeindruckt hatte, dass das Leute sind ungefähr in meinem Alter, die so live auf Bühnen Musik machen. Und ich kann mich auch erinnern, ich glaube, da waren wir in der 9. Klasse, da haben wir irgendwie mit dem Musikkurs, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da beim Schulfest Gitarre bei Du trägst keine Liebe in dir gespielt habe.
Ist einfach ein gutes Lied, ne? Ja. Also geschrieben von Michel van Dijk.
Ja, Michel van Dijk.
Guter Songwriter.
Ja.
Da kann ich mal das Lied empfehlen, es wäre ein leichtes gewesen. Das mag ich sehr gerne. Aber trotzdem, sie haben sich halt einfach von guten Songwritern gute Songs schreiben lassen.
Ja,
oft. Also absolut. Haben ein paar Sachen auch sehr. Ich glaube, bei der letzten Platte haben sie dann selber geschrieben. Da sind auch immer noch ganz gute Songs dabei. Aber das war natürlich lange nicht mehr so erfolgreich. Es hatte aber verschiedene Gründe. Es war dann auch eine andere Zeit mit 9/11 und.
Ja, und es war natürlich nicht diese Formatkracher bei, sicherlich.
Ja.
Das sieht man dann auch alles in der Doku.
Ich finde es schon geil, dass ich habe das Gefühl, die Doku entmystifiziert nichts oder will nichts entmystifizieren, weil du hast ja sowieso, es gab nie einen Mythos zu dieser Band. Man hatte immer das Gefühl, man weiß eh alles über die. Weißt du?
Absolut,
und dieses Image hat ja auch sehr polarisiert, dass man immer das Gefühl hat, die wollen so unsere Kumpels sein.
So. Ja, ich hatte auch, glaube ich, damals nicht wirklich schlechte Gefühle denen gegenüber.
So richtig haten habe ich mich auch nicht getraut. So, ne? Da waren sie dann irgendwie auch zu undurchsichtig. Man hat es nicht so richtig gecheckt. Auf der einen Weise konnte man nicht so richtig denen abnehmen, dass es nicht irgendwie gemacht ist. Auf der anderen Weise hast du halt auch gesehen, irgendwie, die sind schon gut auch so. Also mit dem, wie sie so auftreten und mit dem, wie sie so spielen und so. Die wirkten jetzt nicht so durchkonzipiert wie Take That oder so.
Nein, das war ja auch keine. Es gab da auch so deutsche Boybands mal zwischendurch. Bed and Breakfast oder so.
Ja, genau.
Dann waren die vielleicht auch, wenn sie dem vielleicht widersprechen würden, waren die eher dran an so einem Idiom, wie die Kelly Family das vorgelebt hat. Nämlich so die Hausgemachte, dieses.
Das stimmt.
Weil die Kelly Family, da gibt es diesen Satz in dieser Doku Pop 2000, Großfamilienromantik für eine Generation von Scheidungskindern, dass die Kelly Family ja so betont authentisch und echt.
Und auch Zusammenhalt prägt, was ja echt auch tut.
Ja, genau. Ja. Und die sind so, wir kennen uns auch aus der Schule, wir sind richtige Freunde.
Ja.
Wir machen zusammen im Keller Musik. Das ist also so eine inszenierte Authentizität. Die findest du bei echt auch. Natürlich irgendwie mit einem anderen Sound, in einem anderen Rahmen. Aber genau, das ist eher sowas. Und irgendwie ist ja echt dann auch so ein bisschen, finde ich, im Nachhinein so eine etwas unschuldigere Blaupause für das, was dann Tokyo Hotel ein paar Jahre später geschafft haben.
Ja.
Nämlich so, dass die haben ja auch diese...
Wobei die natürlich viel mystischer waren.
Viel mystischer.
Die waren ungreifbarer. Also echt war ja wirklich damit beschäftigt, in jedem Interview die Echtheit von echt zu behaupten, die wir nicht so richtig quittieren wollten. Aber Tokyo Hotel war ja schon damit d'accord, dass das irgendwie von einem anderen Stern
ist. Ja, so, ne? Tokyo Hotel waren in ihrer Inszenierung auch viel artifizieller. So dieses Emo-Ding und so dieser queere Vibe von dem Bill und dann diese bizarren Zwillingsstruktur da noch mit dem Tom, der ja aussah wie so ein New-Metaller mit seinen Dreadlocks und den tiefhängenden Gitarren und so. Das war alles irgendwie so auf eine gute Art künstlicher. Aber Tokyo Hotel ist ja auch so eine Band, die haben ja auch so diese Kleinstadt-Romantik, ja so die aus Magdeburg, haben sie es irgendwie geschafft, da auf die Bühne der Welt aus der Pampa. Ne? Da gibt es auch so Parallelen, finde ich.
Ja.
Und natürlich auch ein Teenie-Phänomen.
So ist es. Warum berührt es jetzt diese 90s Kids? Was ist ja wirklich einiges los im Internet bezüglich dieser Doku gerade?
Ja.
Warum behaupten jetzt alle, dass sie schon immer echt Fans gewesen wären?
Ach du, das ist, glaube ich, so ein allgemeines Zeitgeist-Ding gerade. Ich glaube, jede Generation hat so in so einem 20 bis 30 Jahre Rhythmus, da tauchen diese Revival-Phänomene auf. Musik an sich ist ja ein einziges Revival-Phänomen. Man hat das fällt mir immer auf, wenn man Musik aus den 80er Jahren hört, da gibt es ja so eine totale Rückbesinnung auf die 50s zum Beispiel.
Ja, ich glaube, es hat aber auch noch einen anderen Grund.
Den Grund kann ich dir nicht sagen. Ich kann dir nur sagen, was ich noch beobachte, zum Beispiel auf dem Streaming-Anbieter Netflix, kommt ja gerade oder in den letzten Jahren eine Doku nach der anderen, die so einen Kindheits-Jugend-Knopf drückt. Also es gibt diese Michael Jordan-Doku. Dann gibt es jetzt gerade Robbie Williams-Doku, eine Arnold Schwarzenegger-Doku, eine David Beckham-Doku. Also das sind alles ähnliche Zeitrahmen. Natürlich ist Arnold Schwarzenegger ist ein bisschen älter als David Beckham und sowas, aber trotzdem ist es, das beleuchtet alles nochmal diese Zeit, die letzten Jahre auch der Massenmedien, Ich habe auch das Gefühl, das habe ich, glaube ich, auch schon mal an anderer Stelle gesagt, dass die in einem anderen Kontext, die 90er Jahre sind ja das Jahrzehnt, in dem so die Massenmedien auf ihrem Höhepunkt waren, wo es überhaupt sowas gibt wie kollektive Erinnerung. Das verliert sich dann in Nullland.
Ja, genau.
Im Internet.
Ich denke auch, es triggert bei uns 90s Kids so ein bisschen dieses Gefühl, dass wir alle kennen, so nicht cool gefunden zu werden, also unverstanden zu werden, so echt arbeitet das so ein bisschen für uns alle nochmal mit auf,
ja.
Macht die Therapie für uns mit, dafür können wir uns nur bedanken.
Ja, das stimmt, ja.
Genau wie damals wird jetzt viel in die Band reinprojiziert, würde ich auch tippen.
Ja, absolut, ja.
Wir hören jetzt alle nochmal an uns rein und können echt auf einmal verstehen.
Ja.
Haben wir uns damals nicht alle unverstanden gefühlt? Sowas, heißt so irgendwie sowas. Und dazu kommt, was du eben schon gesagt hast. Netflix, diese ganzen Dokus und diese ganzen Coming-of-Age-Stories, die wir jetzt mitmachen mussten von, wie heißt da, Stranger Things und was weiß ich alles. Die ja genau auch auf dieses Gefühl hinweisen und uns jetzt in unserer heutigen Wahrnehmung total geprägt haben. Wir alle lieben jetzt Billie Eilish und ihre Art, mit ihrem Heranwachsen öffentlich umzugehen und so. Und jetzt können wir echt auch total gut nachvollziehen. Ich glaube, das war damals für uns halt einfach schwieriger. So. Aber mittlerweile hat Netflix einfach eine gute Vorarbeit geleistet, sodass auch wir hier sitzen und irgendwie mit Pippi im Augen diese Doku sehen. Also ging es mir. Ich war wirklich zwischen London und Manchester, habe ich die geguckt im Zug. Und ich habe dann auch Kim geschrieben. Ich hatte noch seine Nummer, weil ich mit ihm gearbeitet habe. Ich habe geschrieben, das ist ja der Wahnsinn, was du da gemacht hast. So. Hat sich auch bedankt. So. Aber das mache ich eigentlich auch nicht so. Aber ich war wirklich total ergriffen.
Obwohl du im Flugzeug endlich dein Handy ausmachen musst.
Es war nicht im Flugzeug. Ich bin in der Bahn gefahren.
Natürlich. Ja, es ist ja auch das Tolle an dieser Doku, durch dann auch diesen speziellen Blick und die Erzählform. Diese Doku schafft es ja irgendwie, auch wenn sie eine spezielle Geschichte erzählt über so Teenie-Stars, hat ja auch so eine ganz Allgemeingültigkeit als gerade Coming-of-Age-Film-Doku. Ne? Weil du ja merkst, diese Gefühle, die da berührt werden, sind ganz normale Gefühle von Heranwachsenden.
Ja, genau, das meinte ich gerade.
Und das dann in Verbindung, ich bestätige dich. Genau, und das Ganze halt vermengt mit einfach einer interessanten Geschichte dieser Band, einem Zeitgeistphänomen und natürlich diesen wohlig warmen 90er-Gefühlen. Also wir hatten ja kein Internet. Ich habe jeden Abend Harald Schmidt Show geguckt. Ja. Und dann ist das natürlich herrlich, wenn man diese ganzen Ausschnitte nochmal sieht.
Ja.
Und Viva. Und diese Doku ist ja auch nicht gemacht für junge Leute heute. Guck mal, wie das früher war. Genau wie diese Netflix-Dokus sind das ja Produkte für so Millennials.
Ist es. Genau, so ist es. Es ist ein bisschen für uns.
Ja, oder?
Genau.
Ja, genau. Stranger Things ist ja auch ein reines Amalgam aus Versatzstücken aus allem, was in den 80er und 90er Jahren so im Kino und Fernsehen lief. Natürlich mit modernen Erzählstrukturen und so. Das ist natürlich auch nicht retro, weil Filme, Serien haben in den 80ern ganz anders funktioniert oder in den 90ern. Aber diese Referenzwelt, also diese Referenzmechanismen werden da halt bedient.
Genau. Ne? Ach so, ja, genau. Du hast gerade Harald Schmidt erwähnt. Das wird denen jetzt wirklich, da wird denen das Unpolitische quasi zum Verhängnis. Das ist ja auch der Unterschied vielleicht zur Tokotronik, dass sich echt auf einmal dann das Unpolitische nicht mehr leisten kann, weil ich glaube, der Kim Frank sagt irgendwas Laxes über die Taliban und weiß nicht so richtig. Ich finde das gar nicht schlimm, was er da sagt. Es ist ja wirklich auch interessant, dass da so ein Shitstorm entstanden ist, medialer, weil, glaube ich, wollte einfach nur nicht so richtig auf die Frage eingehen und das wird ihm zum Verhängnis, dass er sich quasi nicht ausreichend auskennt. Was ich auch so frech finde, ne, da wird diese Band, der wird abverlangt, bitte jetzt der große Megastar zu sein, geht nicht mehr zur Schule und dann sagt man was Kluges über die Taliban. Das ist halt das ist so vermessen, finde ich so auch so, dass, wie man auch mit diesen Menschen umgeht. Also ich finde ja auch, dass das nicht mitbedacht wird, dass diese Leute ja auch eine große Verantwortung haben, gerade in der Rolle halt, sich nicht zu stark zu positionieren. Und ich bin nicht der Meinung, dass jeder von diesen Riesenstars immer in der Pflicht ist, sich politisch zu äußern. So, ich weiß das nicht. Ich finde, für so Teenies ist es auch irgendwie gut, wenn es da eine Projektionsfläche gibt, die nicht so deutlich und so klar ist, in so einem politischen Spektrum zu verordnen ist. Ich weiß nicht. Oder bin ich da, sehe ich das falsch?
Nein, das wäre tatsächlich nochmal ein längeres Segment. Das ist ja auch immer so ein Thema, wo man immer sich so ein bisschen, wie sagt man, sich selber so ein bisschen angreifbar macht, wenn man das kritisiert, wie sich irgendwie in unserem Fall Kollegen oder auf welche Art die sich politisch öffentlich äußern und wo man sich auch auch fragen kann, was hat jetzt das Politische mit dem Inhaltlichen zu tun? Das ist ja was ich an Tokotronik irgendwie gelobt habe, dass da die Kunst politisch ist und nicht das Drumherum. Und es gibt ich habe mal ein Interview gehört, oder gelesen mit Sven Regener, der da den Hot Take hat und sagt, ja, könnte es ein bisschen mal politisch sein. Das ist ja totaler Quatsch. Das ist ja so, als wenn man einem Koch sagen muss, ey, du musst politisch kochen. Ja. Deine Küche sollte politisch sein. Also das Interessante an Leuten, die Musik machen, ist deren Musik.
Ja.
Und nicht, ob das sonst noch irgendwelche Schlauköpfe sind.
Ja, das finde ich auch. Und ich finde es auch, es ist schon eine ganze Menge, wenn man einer Band wie echt abverlangt, heutzutage Billie Eilish, möglichst gut zu dokumentieren, wie sich Jugendliche, wie sich Heranwachsende fühlen.
Ja.
Da lädt man da schon einiges auf denen ab. Also ich weiß nicht, das machen manche auch wirklich gut. Ich kann an dieser Stelle Lizzie McAlpin empfehlen, ein tolles Album, 5 Seconds Flat. Die macht das wirklich auch ganz wunderbar. Und ich finde, dann darüber hinaus kann man denen nicht mehr so viel abverlangen. Das ist schon eine ganze Menge. So.
Ja, ich merke nur auch teilweise, wie es mich wahnsinnig langweilt, dass irgendwelche Künstler, die, was weiß ich, in meinen Augen banale Musik machen, sich dann versuchen noch irgendwie so eine Aufwertung selber zu geben, indem sie so als halbe Aktivisten da im Internet rumstromern. Ja. Da ist mir, Achtung, jetzt Vorsicht, anders gesagt, es gibt eine Form, wo sich Politik und Werk so verknüpfen, dass es vielleicht auch wirklich nicht mehr tragbar ist. Ja. Also, so, keine Ahnung, irgendwelche Künstler und Bands, wo offen politische Inhalte verbreitet werden, die mir irgendwie nicht passen. Das wäre für mich auch ein Grund, dann da kein Vergnügen mehr an der Musik zu haben. Aber ich finde zum Beispiel auch immer diese Morrissey-Debatten wahnsinnig anstrengend, weil die frechen politischen Äußerungen von Morrissey sind ja nicht das Interessante an ihm, sondern das Werk.
Ja.
So, und die Musik, die er macht.
Ja, ja, da sind wir bei dieser Debatte, kann man Kunst und
ja,
Künstler
genau.
trennen und solche Sachen.
Deswegen streifen wir die nur.
Das streifen wir jetzt nur, ne, genau.
Aber da gibt es auch kein richtig und kein falsch. Das ist auch das ist kontextabhängig.
Ja.
Nur, ich finde immer interessanter zu fragen, was ist eigentlich im Werk politisch? Aber wir schweifen noch ab, genau, es geht ja, Kim Frank vergaloppiert sich da, wie man so sagt. Und auch das ist aber, finde ich, sinnbildlich für diese Zeit, für diese unpolitischen 90er. Es gibt da ein Buch von Joachim Henschel, Zu geil für diese Welt, ein Buch über die 90er, wo er die These aufstellt, die 90er beginnen am 9. November 1989, also mit dem Fall der Mauer, ja. und enden am 11. September 2001.
Ah, okay.
Weil das, was wir so als Epoche die 90er nennen, ist ja eben diese Zeit, wo quasi der Kampf der Systeme im Osten endete. Und dann endete diese Zeit, die zumindest im Westen so als im Nachhinein als sehr hedonistisch und unpolitisch, sage ich mal, gelebt wurde. Die endet dann ja wirklich mit dem 11. September, wo die Welt wieder politisiert war. Und dafür ist auch eigentlich... Das ist halt total interessant, dass dann sinnbildlich eine Band aus den 90er Jahren da nach 9/11 plötzlich einen Shitstorm bei Harald Schmidt bekommt, weil sie sich politisch nicht richtig äußert.
In also so einer Zeit, wo man, das, ich meine, das, wo das, vor allem Harald Schmidt, so in so einer Zeit, wo man auch denkt, so ja, alles war ironisch, da gab es nie irgendwie klare Ansagen, ja. so und bei echt wird drauf rumgetrampelt, schon interessant. Genau, ich fand auch die Rolle des Mentoren, des Managers, ich habe seinen Namen Jonas, glaube ich, oder so, ich fand die sehr interessant. Selber irgendwie so ein Außenseiter, so ein nerdiger Typ, der wahrscheinlich unter Gleichaltrigen nicht so richtig Fuß fassen konnte.
Ja.
Und hat man das Gefühl, für ihn ist echt auch so eine Art Therapie. Er lässt echt ein Leben leben, das er selbst nicht annähernd so erleben kann. So, seine Therapie ist echt eigentlich so als Projektionsfläche. So, das ist,
ja.
Das, ich finde das irgendwie auch wahnsinnig lieb, wie man merkt, was ihm das auch gibt. So, ne, ja. diese Mentorenrolle und quasi aus der Ferne das Leben sozusagen so mitzuleben und es ihnen möglich zu machen und so. Das ist auch ganz großartig zu sehen, finde ich. Da muss man wirklich sagen, die haben auch irgendwie unglaublich Glück gehabt, so mit ihrem Umfeld. So, dass halt so jemand dann irgendwie in der Schule sagt, pass auf, ich mach das jetzt mit euch, so, ich ziehe das jetzt durch. So, das ist doch der Wahnsinn. So, unser eins ja nur von Träumen.
Ja, ja, das erzählt sich auch erst so im Laufe der Doku. Und man checkt das auch dann erst nach einer Zeit, dass das ja dieser Jonas, der Typ ist, der diese Band irgendwie so nach vorne.
Ich bin mir gerade nicht unsicher, wer Jonas hieß, aber ich glaube, es ist klar, wer gemeint ist. Ja, gut. Was haben diese beiden Bands jetzt mit Jazzmusik zu tun? Nichts.
Gar nichts.
Aber beide Bands sind ein Beispiel einer erfolgreichen Zusammenarbeit, die in sehr jungen Jahren beginnt. Das kann man schon sagen. Ne? Die Schülerband, Studentenband.
Ja.
Beide Bands finden sich zusammen in einem Alter des Heranwachsens oder des Erwachsenwerdens und in einem Alter, in dem man herausfinden will, wer man ist. Am liebsten über die Musik.
Mhm.
alle Musikschaffende, würde ich sagen, kennen auch diese Zeit so, also, ne, und können sich sehr gut daran erinnern, gerade weil Identifikation und Kunst in dem Alter so nah beieinander zu hängen scheinen. Also das, finde ich, wird auch bei beiden Dokumentationen sehr deutlich so, dass es irgendwie viel um Identifikation geht, um die Rolle, was wollen die Einzelnen und wie weit können wir das über die Musik ausdrücken und wo scheitern wir auch mit diesem Vorhaben. Ich würde sagen, beides empfehlenswert, kann man sich hintereinander reinziehen. Das eine ist natürlich nur Audio und das andere auch mit Bild.
Ja.
Aber es hat mich schon beides sehr gut unterhalten und berührt.
Aber wenn nur eins, dann die Echt-Doku, oder?
Wenn man sich entscheiden müsste, würde ich die Echt-Doku nehmen, ja. Ja, würde ich machen. Dabei bin ich viel größerer Tokotronic-Fan, aber da weiß ich natürlich auch schon viel mehr über die Band als Fan.
Absolut.
So. Haben wir vielleicht noch etwas, um diesen Podcast auf einer heiteren Note enden zu lassen?
Das war doch schon recht heiter.
Luca Marini, der Schlagzeuger, sagte neulich den interessanten Satz, die Neoklassik verhält sich zur Klassik wie der historische Roman zum Geschichtsbuch.
Aha, sehr gut. Gut, denk da mal drüber nach.
Ansonsten würde ich sagen, wir müssen jetzt mal Schluss machen. Ich muss das Ding ja noch schneiden.
Oh oh.
Und es muss morgen raus. Ne? Wir sind fast zeitsouverän. Wie heißt das? Ja. Zeitnah an Veröffentlichung.
Also waren sich zeitunsouverän.
Zeitunsouverän, ja. Genau.
Alles klar.
Alles klar.
Dann
bis zum nächsten Mal. Und wir sehen uns in Folge 45 wieder, wenn es wieder heißt. Genau. Ciao, ciao, ciao. Mit Swingen grüßen oder mit Toko-Swingenden grüßen, könnte man sagen.
Toko-Shuffeln
grüßen. Toko-Shuffeln, genau.
Okay.
Bis dann. Ciao, ciao. Macht's gut.
Wiedersehen. Tschüss.